Konnichiwa, liebe Podcast-Hörer und Innen. Mein Name ist Mathis Penkert-Hennig und ich bin ein Drittel von Pau, ein Comic-Podcast. Heute passieren diverse Sachen zum ersten Mal und zum wirklich allerersten Mal. Deshalb wird das hier wahrscheinlich nie fertig und nie funktionieren. Ist Andreas Wolf, Mastermind, der die Strippen zieht, der Puppenspieler, nicht mit dabei, sondern ich mach den Bums. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Nicht zum allerersten Mal ist mein lieber langjähriger Freund Daniel Moritz mit dabei.
Hallo.
Den habt ihr schon mal gehört, als wir noch gar nicht ahnend, was unsere Zukunft mit den Ninja Turtles noch so bringen wird, in einem Ninja Turtles Special bei Pau aufgetaucht ist.
Richtig.
Das hat Spaß gemacht. Ja, Daniel, und mittlerweile, was ist denn so passiert das letzte Jahr lang?
Das ganze letzte Jahr? Also
jetzt nicht glaub, alles, was die Leute nicht interessiert. Es geht jetzt nicht um deinen Garten und auch nicht um Intimrasur.
Der Garten interessiert ja mich schon kaum.
Ja.
Aber du möchtest bestimmt wissen, was hier Turtles-mäßig passiert ist.
Und so nämlich.
Das also, werden ja wahrscheinlich einige der Zuhörer auch schon wissen, dass vor maßgeblich du die schönen neuen bei Splitter erscheinenden Bände übersetzt und ich dir da so ein bisschen unter die Arme greife und Korrektur lese oder mal hier und da nochmal meine Meinung kundtue, wie etwas hübscher oder runder geschrieben werden könnte. Und da sind wir jetzt ja mit dem ersten Band komplett rum. Der erscheint in 3-4 Wochen so ungefähr, je nachdem, wann ihr jetzt hier diesen Podcast hört.
Genau, also ich bin guter Dinge, dass der, wenn dieser Podcast erscheint, schon in der Auslieferung ist und vielleicht schon beim einen oder anderen zu Hause liegt.
Ja, guck.
Also wir machen jetzt mal eine Ausnahme und sagen euch mal, wir machen ja immer mit ein bisschen Vorlauf. Wir haben gerade den 10.7. und der Dirk von Splitter sagte mir, meine Exemplare sollte ich irgendwann zwischen 10. und 15. bekommen. Also ich glaube, das wird auch bald in den Läden liegen. Ja, und ja. Wie du gerade schon richtig sagtest, ich habe die große Ehre, es zu übersetzen. Wir haben mit dem Last Ronin angefangen und wir sind tatsächlich auch schon weiter. Wir haben auch schon den ersten Band der Kollektion fertiggestellt. Das ist aber natürlich nicht nur die Übersetzung, da hängen noch viele weitere Sachen dran. Da geht es noch ums Lettering, um die Produktion, die Herstellung. Also wir sind in Gedanken schon weiter und spulen jetzt für euch nochmal zurück, denn wir haben uns vorgenommen, ein kleines Format im Format zu machen. Wir haben erst überlegt, ob wir einen eigenen Turtles-Podcast machen, haben dann aber, als das sehr hohe Wellen schlug, dass der Splitter Verlag sagte, sie haben die Turtles adoptiert und werden die tatsächlich auch so meinen Wünschen und Vorstellungen entsprechend auf Deutschland loslassen. Da haben wir festgestellt, dass es tatsächlich schon einen sehr langlaufenden und umfangreichen deutschen Turtles-Podcast gibt, mit dem wir gar nicht in Konkurrenz treten können und wollen. Ne? Herzlichen Gruß an die Kollegen da draußen. Deshalb machen wir jetzt keinen dedizierten Turtles-Podcast mit allem Möglichen, sondern sprechen nur über unsere Übersetzerei, also das, wo wir noch was Interessantes erzählen können, was sonst niemand erzählt. Und dieses Format im Format heißt Ninja Pizza. Was ist Ninja Pizza? Pizza, die verschwindet schnell und ohne Spur. Und ja, das ist ein Format in Pau, ein Comic-Podcast, so wie die Kaffee-Folgen, die wir manchmal machen, wenn es kurz was zu erzählen gibt. Und ja, wir sind wie die Jungfrau zum Kind gekommen und haben Comics übersetzt. Daniel, du warst schon vor mir mit Last Ronin so richtig gehuckt. Beim ersten Lesen auf Englisch, wo wir auch noch gar nicht ahnten, dass der mal auf Deutsch erscheinen würde, warst du da etwas mehr Feuer und Flamme als ich.
Ja, genau. Ich habe den so ziemlich bei Erscheinen auf Englisch gelesen, auch die Einzelhefte und dann immer entgegen meiner Gewohnheit eigentlich immer gewartet und gefiebert, bis dann der nächste Band kam. Und der ist wirklich schick, der Last Ronin. Ich bin jetzt auch schon weit in der Fortsetzung, die auch echt lustig ist.
So, da kommt noch ein bisschen was. Da habe ich mich tatsächlich noch gar nicht gespoilert und will tatsächlich warten, bis die Geschichte komplett ist.
Oh ja, das lohnt sich.
Aber viel mehr sagen wir dazu noch nicht. Er war ja ursprünglich mal als Einzelgeschichte angelegt. Und ich muss sagen, genau. Ich habe es in einem anderen Podcast, als wir mit dem Dirk über die Turtles bei Splitter gesprochen haben, habe ich schon mal gesagt, wenn man sowas übersetzt, liest man das eigentlich viel intensiver, als wenn du so durchblätterst, um dich abends zu unterhalten, um irgendwie nochmal runterzukommen. Liegt ja in der Natur der Sache, du passt besser auf. Und da habe ich das viel mehr zu schätzen gelernt, weil ich die Atmosphäre, die Informationen darin nochmal viel mehr in mich aufgesogen habe und mag das jetzt auch wirklich sehr, 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 sehr gern. Vielleicht mal zur Erklärung, es ist schon viel zitiert worden, aber eigentlich ist ja Last Ronin so das Dark Knight für die Turtles. Dark Knight von Frank Miller ist eine große Batman-Story, die in der Zukunft spielt und Batman ist alt, noch viel schlechter gelaunt und die Welt noch viel feindseliger, als sie vorher war. Und genau das ist beim Last Ronin auch der Fall. Es gibt nur noch einen Turtle. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, es ist fast unmöglich, dieses Format gänzlich ohne Spoiler zu machen. Denkst du da anders drüber?
Nee, das geht, glaube ich, fast nicht. Also ein bisschen was werden wir schon verraten müssen, aber ich glaube, den Turtle, um den es da geht, das müssen wir nicht verraten.
Nee, müssen wir nicht. Wir werden auch ein bisschen drauf aufpassen, aber wenn ihr so spoilersensibel seid, dann würde ich echt empfehlen, vorher das Buch zu lesen, weil es, wenn wir uns darüber unterhalten, was da drin so passiert, was wir gemacht haben, kann es sein, dass wir euch sonst die ein oder andere Überraschung verderben. Wir passen drauf auf, aber wenn ihr da empfindlich seid, lieber erst lesen. Ja, und was war für dich beim Übersetzen anders, als es dir vorher vorgestellt hast? Oder hast es dir genauso vorgestellt?
Ich habe es mir schon ziemlich so vorgestellt. Ich übersetze auch zum ersten Mal tatsächlich was, so semi-professionell, sage ich jetzt mal. Also ich habe natürlich schon mal irgendwie Texte irgendwie übersetzt, aber nicht so, dass das nachher dann noch jemand in die Finger gekriegt hätte, wo es mir was bedeutet hätte. aber ungefähr so habe ich es mir schon vorgestellt. Also wir kriegen ja dann jedes Mal eine PDF von dem Original, schön mit Wasserzeichen.
Genau, das
weitergeben, bevor einer fragt. Das ist nicht hübsch und lässt sich auch nachverfolgen. Ja, und aus dieser PDF machen wir dann im Prinzip ein Textdokument, wo jedes Panel einzeln übersetzt wird. Nun mal. Meistens machst du das ja als erster, Mathis, und ich lese dann nochmal drüber. Oder ja, wie bereits gesagt, korrigiere den einen oder anderen Typo oder schlage eine andere Formulierung vor. Weil es geht mir auch häufig so beim Übersetzen, dass ich manchmal Sachen dann doch eher Wort für Wort aus dem Englischen übersetze, statt einfach mal einen ganz neuen Satz zu formen. Einfach, weil man diesen Gedanken und diese Struktur schon so ein bisschen so im Kopf hat, wenn man gerade eben den Originalsatz gelesen hat. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man damit so ein bisschen Abstand ein paar Tage später nochmal drüber liest. Oder wenn halt jemand anders nochmal drüber liest, der dann da gerade eben nicht denselben Gedankengang hatte, logischerweise. Und so weit sieht's aus.
Genau, also ich hatte auch eine ähnliche Idee davon. Dieses Textdokument, von dem du sprichst, da können wir gleichzeitig drauf zugreifen. Die moderne Technik macht es möglich, dass wir den Bums nicht hin und her schicken müssen, als hätten wir 2005.
Sondern das wäre anstrengend.
Aber ohne Witz, weil also man hält das ja nur für so ein Gimmick, wenn man. Ich habe vorher nie wirklich mit jemandem lang kooperativ an einem Dokument gearbeitet. Das ist jetzt das erste Mal.
Habe ich auch selten gebraucht. Also schon mal so in Form von so einem Wiki oder so. Das ist ja auch ein ähnliches Konzept von gleichzeitig bearbeiten. Aber so ein Dokument richtig. Nee, das ist schon schöner, als wenn man jetzt wirklich sagt, ich habe es hier fertig, ich schicke dir das mal, liest das mal Korrektur. Man sich dann da dran setzt, wie mit so einem Rotstift. Da ist schon sehr schön, dass man da gleichzeitig drauf gucken und gleichzeitig drin rumschreiben kann. Das haben wir ja auch zwischendurch mal gemacht und dann uns einfach gegenseitig per Nachrichtendienst mal geschrieben, ich habe hier was geändert, magst du mal gucken? Oder dann fernmündlich darüber diskutiert, ob die eine oder die andere Formulierung in dem Zusammenhang besser ist.
Genau, also wenn ich schon gemerkt habe, das ist nicht so richtig rund oder wenn du was kritisieren wolltest, aber nicht so richtig wusstest, wie du gesagt hast, das stockt, das ist irgendwie kacke, aber ich weiß nicht, wie es gut ist.
Ja, genau.
Das sind so klassische Fälle, wo wir uns dann kontaktiert haben. Aber jetzt sind wir ja beide keine hauptberuflichen Übersetzer, sondern haben Hauptberufe, Familien und weitere Hobbys. Und da war diese Vorgehensweise wirklich geil, weil du halt mal abends um 10 noch deine 20 Minuten dafür hast. Ich habe mal morgens um 7 meine Stunde dafür und umgekehrt. Und das ist, wenn jeder dann quasi immer den gleichen Schreibblock auf dem Tisch liegen hat, da mag ich von schwärmen. Das hat, glaube ich, viel vereinfacht.
Ja, absolut, absolut.
Was glaube ich, also wir sind beide keine Sprachwissenschaftler, gelernt und gemacht haben wir was anderes. Ich glaube, uns hilft, dass wir ein ganz gutes Sprachgefühl haben und Text lesen und auch noch lesen gewohnt sind. Vor allem hilft, dass wir beide wirklich meckernde Arschgeigen sind, wenn wir vor popkulturellen Erzeugnissen sitzen und genervt davon sind, dass es jemand nicht richtig gemacht hat. Und ja. Ich glaube, das ist so ein Anspruch, den wir da jetzt an uns hatten, den wir, also toi, 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 hoffentlich trage ich nicht zu dick auf und hinterher sagen sie uns dafür, dass du da erzählt hast von großem An. Aber so viel haben alle Testleser bis jetzt nicht gefunden. Und der Sven von Splitter ist auch ein emotional wundervoller und sprachlich sehr erbarmungsloser Mensch, der auch voll des Lobes war.
Ja, und wir wollten ja auch vor allem, dass es so ein bisschen in sich rund ist und ganz gut klingt und
genau.
Jetzt nicht in erster Linie eine 15 Punkte Englischklausur abgeben.
Ja, ist auch kein Shakespeare, geht um genau. Mutierte Schildkröten.
Eben, ne, also das kommt auch dazu.
Genau, aber ich habe ganz, ganz oft, wenn ich in einem Streamingdienst eurer Wahl eine Serie gucke oder so, die Sprecher sind meistens professionell, der Text ist jetzt auch kein ganz grober Unfug, das wird nicht mit irgendeinem AI-Translator bislang gemacht. Ich ärgere mich dann, wenn bestimmte Sachen nicht wahrgenommen werden. Warum habt ihr den Namen denn jetzt übersetzt? Der wurde doch sonst in allen anderen Geschichten nicht übersetzt. Oder so würde die Figur nie sprechen. Das sind so Dinge, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Eine Situation, an die ich mich gut erinnere, im Last Ronin gibt es zwei Lehrer-Schüler-Gefüge. Und du und sie und ihr sind unterschiedliche Anreden in der deutschen Sprache, die im Englischen immer you sind. Und ein Fall, an den ich mich gut erinnere, wo wir uns kalibrieren mussten und auch wirklich Notizen gemacht haben, ist, wenn die Turtles mit Splinter in einem Rückblick gesprochen haben, denn wir wissen ja, es ist nur noch ein Turtle über, das ist kein Spoiler, das ist die Prämisse von dem Buch.
Genau.
Dann haben wir Meister Splinter ihr gesagt. Meister Splinter, ja, genau. Was möchtet ihr von mir? Also diese sehr höfliche Anrede, das haben wir gemacht, weil A, Splinter richtig oldschool ist und B, weil man es aus allen Serien, Filmen und anderen Iterationen, Comics natürlich auch, der Turtles so kennt, diese Höflichkeitsanrede. Es gibt in der Zukunft, in der das Ganze spielt, aber auch eine Schülerin, die dann ja, irgendwann...
Von jetzt eben diesem letzten Turtle, ne?
Also genau, die dann den letzten Turtle ihren Sensei nennt und die genau. Haben wir duzen lassen nach ja. Etwas Diskussion.
Ja, weil die beiden auch ein ganz anderes soziales Gefüge zueinander haben. Ne? Also Meister Splinter hier als wirklich der Ninja-Großmeister in Japan aufgewachsen, das ist schon ein bisschen was anderes. Als wenn man da so zwei, die eher auf Augenhöhe sind, jetzt nicht vom Training her auf Augenhöhe, aber so von ihrem sozialen Stand, die kann man sich dann auch mal ganz gut duzen lassen. Das genau. Hätte ich bei Meister Splinter jetzt nicht gesehen. Und wäre auch in all den Verfilmungen nicht konsistent dann.
Ich habe, wir werden beim aktuellen Buch Spoiler fürs, ist nicht wirklich ein Spoiler, ist für dich jetzt einer, das zweite Collection-Buch, da habe ich so ein, zwei Mal gezuckt, wenn ein Turtle ihn Vater nennt, in dem Zusammenhang dann du zu sagen. Da werden wir einzeln noch drüber sprechen, aber weil es dann intimere Momente, die kein Training, die keine offiziellen, keine rituellen Anlässe sind,
ja.
Dann kann ich mir das noch vorstellen, aber
ja.
Das sind so Sachen, die in der deutschen Sprache weniger verlangen, dass wir profunde Kenntnis der deutschen Sprache in Schrift und Wort haben, sondern vielmehr, dass man ein Gefühl für die Figuren hat.
Ja, ganz genau. Und du hast ja schon gesagt, wir haben einen relativ hohen Anspruch grundsätzlich an uns, zumindest so wie wir das jetzt bemessen. Ob der jetzt global objektiv sehr hoch ist, wird sich dann mal zeigen.
Genau.
Aber ich finde, generell sind Übersetzungen deutlich besser geworden als noch vor, weiß ich nicht, ich lese jetzt ja auch schon eine ganze Weile Klamotten. Und ich habe da so ein Beispiel, für das uns Disney jetzt bestimmt verklagt, bei denen ja Star Wars gehört. Ich habe einen Roman von Star Wars, von dem ersten Star Wars Film, was jetzt Eine neue Hoffnung heißt, von 1985 oder so. Und der endet mit einem...
Da gab es schon Bücher?
Ja, da gab es schon Bücher. In Schwarz-Weiß. Der endet mit einem Satz von Han Solo, der sagt, ich muss jetzt wirklich los. Jabba, die Hütte, kriegt noch viel Geld von mir.
Mm.
Und das ist die offizielle Übersetzung. Das ist schon nicht so schön. Das möchte man eigentlich nicht.
Jabba, die Hütte. Was auch immer derjenige, der es geschrieben hat.
Ja, der hat vielleicht gedacht, oh, das ist ja ein Tippfehler hier. Jabba the Hutt mit 2 T. Naja, gut, kann man nichts machen. Passiert den Besten.
Aber gut, das war dann, wahrscheinlich ist der übersetzt worden, bevor der dritte Film und damit die Aufklärung dieser Figur rausgekommen.
Ja, möglich, aber.
Aber es ist trotzdem.
Der ist da noch nicht so oft erwähnt worden. Ich habe das jetzt auch nicht dann wieder nachgeschlagen, wie es vorher im Buch ist, aber das ist so ein bisschen hängen geblieben, einfach weil es auch der allerletzte Satz im Buch war. Da denkst du so, naja, und das ist generell viel besser. Ne? Das,
ja.
So grobe Patzer, die lese ich eigentlich gar nicht mehr.
Ich erinnere mich an einen wirklich mäßig guten Film mit John Travolta und Kirstie Alley, in dem Thomas Gottschalk ein Baby synchronisiert hat. Der hieß Guck mal, wer da spricht. Halt so eine Standard 90er Familienkomödie.
Wie kann das denn ein mäßig guter Film sein, wenn John Travolta mitspielt? Da fehlt mir jetzt aber irgendwie das Verständnis.
Ich habe als Kind, bevor er angefangen hat, ein alter Zausel zu sein, der manchmal schwieriges Zeug redet, eine gewisse Affinität zu Thomas Gottschalk gehabt, als er noch mit Mike Krüger vorsätzlich dummes Zeug geredet hat.
Ja, das war lustig, ja.
Ne?
Da erinnere ich mich auch gut an.
Und jedenfalls bringt Travolta Kirstie Alley dann was zu essen mit. Und von einem Fastfood-Restaurant, das es in Deutschland damals noch nicht gab. Und das ist dann übersetzt worden mit, guck mal, ich hab dir eine U-Bahn mitgebracht. Und das ist so, wenn ich mir das heute angucke, denke ich mir, Herrschaftszeiten, wenn jemand, ein Dialogregisseur zu dem Zeitpunkt, das wäre doch cool gewesen, wenn der mal in New York gewesen wäre oder eine höhere Kenntnis von amerikanischer Popkultur gehabt hätte als ich damals, dann hätten sich nicht alle gefragt, warum der das Brötchen in der Tüte U-Bahn nennt. Statt Subway. Heute kennt man es in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall. Aber wahrscheinlich hängt das auch damit zusammen, dass die ja häufig bei so Übersetzungen auch gar nicht den Originalfilm zu sehen kriegen und wenig Kontext haben. Erinnerst du dich, dass wir bei diesem Musikprojekt, was wir vor ein paar Jahren hatten, da haben wir einen Intro-Text von Rainer Schöne einsprechen lassen?
Ja.
Und der erzählte doch auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen vom Transformers-Film, dass die manchmal gar kein Bild haben oder so ganz stark verpixelt, dass man Gesichtsausdrücke und so gar nicht lesen kann und gar nicht weiß, wie dieser Charakter jetzt eigentlich gelaunt ist. Also das könnte ich mir gut vorstellen, dass das in dieselbe Richtung geht.
Wenn man dann vielleicht, aber das war auch 20 Jahre später.
Also ja, klar, das Raubkopieren auch deutlich beliebter geworden als noch damals bei diesem Travolta-Film.
Genau.
aber kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie grob zusammenhängt.
Ja, also das sind die Dinge, die wir hoffentlich nicht falsch machen.
Ja.
1-2 Tippfehler sind jetzt beim Hinterherlesen nochmal aufgeflogen. Und ich sammle die schön, werde die übermitteln und in hoffentlich irgendwann erfolgenden weiteren Auflagen kann ich mir durchaus vorstellen, dass die dann auch ausgemerzt werden. Splitter hat da ja auch einen hohen Qualitätsanspruch an sich.
Ja. Das erzeugt dann nachher tolle Sammlerobjekte, wo Michelangelo falsch geschrieben ist.
Ja. Was ich sagen muss, was mir sehr viel Spaß, also je eigener eine Figur in ihrer Sprache ist, umso mehr Spaß hat sie mir gemacht. Wie heißt nochmal der Oroku-Zögling? Ich habe den Vornamen jetzt, es ist ein paar Monate her. Hieß er Hiroshi Oroku?
Ja, ich glaube schon.
Ja. Und der, als ich den, immer wenn ich den geschrieben habe, mir die englischen Formulierungen angeguckt habe, hatte ich eigentlich, obwohl das alles so ernst und düster ist, hatte ich den Zeichentrickschredder im Ohr und zwar den Deutschen. Hier, du Produkt ja. eines hirnlosen Wurms. Und weil der halt die ganze Zeit dieses größenwahnsinnige Bösewicht-Sprech hat. Der Shredder in den Comics ist nämlich eigentlich deutlich kühler und mehr on point und nicht so redselig wie der Cartoon-Shredder. Und hier ja. Oroku Hiroshi, der quasselt in einer Tour seine Pläne und seine Überlegenheit und führt ausladende Monologe. Und deshalb hat der mir sehr großen Spaß gemacht, weil man den halt gleichzeitig so verklausulieren konnte und der auch so Actionfigur-Kitsch hat. Ja, der hat mir fast am meisten Spaß gemacht an dem
Buch. Ja, ich muss dich da allerdings nochmal korrigieren, der heißt Hiroto.
Hiroto, danke.
Ist aber nah dran und ist für uns Mitteleuropäer auch manchmal schwer zu merken.
Und nochmal, also das, wir haben das jetzt auch schon vor ein paar Monaten abgegeben, ja. Man verzeih mir, ist keine Figur. Bislang ging der Last Ronin zumindest für mich noch nicht weiter. Und die Sequel-Serie ist ja auch eine Prequel-Serie, ne?
Es ist eine Mischung, das ist auch wieder sehr interessant, so wie ja der vorliegende Last Ronin viel von diesen Rückblicken hat, zu der Zeit, als die Turtles noch alle zusammen sind. Hat der Folgeband auch wieder Rückblicke in verschiedene Zeitepochen zwischen, ich sag mal, den normalen Abenteuern der Turtles und dem ersten Last Ronin und der Jetztzeit des zweiten Last Ronin. Es ist sehr, sehr schön wieder erzählt.
Ich bin super gespannt, aber ich will halt warten, bis es komplett ist.
Ja, und das ist ja auch nicht mehr lang.
Genau, November oder so, ne? Ist es abgeschlossen, habe ich gelesen, gehört.
Ich glaube, spätestens. Es sind, glaube ich, wieder 5 Hefte oder 6. Also zumindest auch wieder eine sehr kleine Serie, die hat man dann ja auch schnell vollständig.
Ja. In die gleiche Kerbe schlägt diese Glückskeks-Philosophie von Splinter, wie ich sie gerne nenne. weil auch da wieder, ich finde, dass es sowohl im Last Ronin als auch in der fortlaufenden Serie, die ja dann in den Collection-Bänden besprochen wird, eine wahnsinnig tolle Figur, der halt viel von dieser kitschigen Mr. Miyagi-Wärme hat.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch immer wieder eine moralische Instanz hat und wirklich pfiffige Überlegungen, die dann gar nicht glückskeksmäßig, aber der haut halt immer wieder kitschig verkopfte Dinger raus, mit denen sich sprachlich auch wundervoll spielen lässt.
Ja, mein Lieblings-Splitter-Zitat wird auf alle Ewigkeit bleiben und ist auch mindestens einmal die Woche benutzt. Pizza
ist in Ordnung. Aus dem ersten Spielfilm, ja.
Das ist unumgänglich. Nee, aber der ist wirklich schön gemacht. Also der wirkt auch gar nicht kitschig, weder in der fortlaufenden Reihe noch im Last Ronin. Also da gibt's ab und zu mal so, ja, wie du ja sagst, so glückskeksartige Zitate von ihm. Aber der ist ja so ein bisschen auch der Ruhepol in diesem ganzen Hickhack zwischen 4 Brüdern und Foot Clan und was nicht alles so passiert. Also den braucht man schon dringend.
Er ist schon mit meiner Lieblingsfigur. Ja. Wir werden in den nächsten Episoden werden wir noch über weitere sprechen, denn es kommen ganz, ganz tolle neue Figuren in der Collection-Serie dazu. Aber auch hier im Last Ronin, auch wenn er da keine wahnsinnig große Rolle spielt, eine richtig starke Nummer. Sachen, die mir sonst aufgefallen sind, wir haben es in einem anderen Podcast schon mal erwähnt, aber können das durchaus nochmal machen. Es gibt ein paar Herr-der-Ringe-Zitate, die als solche zu identifizieren waren. Mhm. Also you shall not pass.
Ja.
Und dann dieses Gollum-Zitat hier, dieses, ich weiß es nur noch auf Deutsch, geh und komm nicht mehr zurück, sinngemäß. Und als ich dann die gelesen habe und verstanden habe, okay, ich glaube, das bezieht sich darauf, und das macht auch Sinn, den ich jetzt nicht spoilern will, warum solche Zitate benutzt werden und keine anderen, habe ich dann erstmal nachgeschaut, ob ich richtig liege, ob es wirklich exakt die Wortfolge wie aus der englischen Originaltonspur des Films ist und habe mir dann halt die deutsche Tonspur rausgesucht, beziehungsweise YouTube-Snippets, um es dann auch exakt anzupassen. Das war mir sehr wichtig und es gibt eine Szene, die hatten wir schon übersetzt, wo Casey Jones was erzählt, dass er jetzt Unterricht in Schmerzen geben wird und unser Lehrer ist.
Ja.
Und da habe ich witzigerweise als der Geburtstag meines Sohnes, der 6. Geburtstag meines Sohnes gekommen war, habe ich mit ihm den ersten Jim Henson Turtles Film geguckt und habe da gesehen, okay, daher ist dieses Zitat, und habe mich dann halt auch bemüht, das Originalzitat aus dem Film dann einzubringen. Ich hoffe, sowas kriegen wir immer, ich glaube, immer werden wir es nicht mitbekommen, aber wir halten Ausschau
dann. Dafür gibt es ja auch zu viel. Ne? Also wenn die sich bei IDW jetzt entschließen, aus irgendeiner der Serien der letzten 30 Jahre mal irgendwas zu zitieren, weil der jeweilige Texter das vielleicht den Abend vorher gelesen hat oder gesehen hat, das werden wir nicht immer mitkriegen. Ne?
Absolut. Und ich glaube, als Gag, also ich habe zuletzt im zweiten Band eine Szene übersetzt, wo Casey mit Pizza reinkommt und Splinter ihn dann anspricht. Ich glaube, da muss ich Pizza ist in Ordnung reinschummeln. Ich notiere mir das jetzt gerade mal. Das passt zu schön. Und die Hörer waren dann live dabei, wie die Idee im Podcast kam. So. Hast du eine Lieblingsfigur im Last Ronin?
Nicht so richtig. Meine generelle Turtles-Lieblingsfigur ist ja Donatello.
Ja.
Und der leuchtet auch in den Rückblicken immer wieder gut. Der letzte Turtle ist natürlich ziemlich weit vorne. Ja. Da der so ziemlich alles von den Vieren auch in sich vereint, nach dem, was so passiert. Das finde ich ziemlich gut, wie sie das geschafft haben, ja, den so wirklich, so diese vier Turtles in diese eine Person zusammenfließen zu lassen. Aber sonst komme ich da jetzt spoilerfrei auch nicht so gut raus aus der Frage.
Ja, ja. Was ich mir auch noch notiert habe, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, also eine meiner großen Inspirationen zu übersetzen war ja auch, oder eine meiner Motivationen, nicht Inspirationen, war ja auch, den Kram auf Deutsch zu haben, um ihn schneller meinen Kindern zugänglich zu machen. Und jetzt ist es ja so, dass bald der neue Turtles-Film, der Mutant Mayhem von Seth Rogen, ins Kino kommt. Und der ist ganz offensichtlich deutlich familienkompatibler. Das sieht alles so Stop-Motion-mäßig wie in einem Spider-Verse aus und alles deutlich freundlicher und bunter und heller. Und ich habe so die Hoffnung, dass viele Leute in unserem Alter und etwas jünger dann halt nostalgisch sind, was die Turtles angeht, mit ihren Kids ins Kino gehen. Und dann vielleicht auch auf den Last Ronin, der jetzt eben der erste Band ist, eingehen. Und ich finde die eigentliche IDW-Serie, die mit den Kollektionen anfängt, die, ich glaube, die kann ich mit meinem Großen, der ist wie gesagt jetzt 6, begleitend, erklärend, so langsam anfangen zu lesen.
Ja, ich denke, das geht. Das kann man schon machen.
Und der Last Ronin, der ist ruppiger. Findest du den zu ruppig für Kinder? Also als Vater, nicht als jemand, der das jetzt für Splitter mitgemacht hat.
Ja, würde ich schon sagen. Also allein die Prämisse, dass ja 3 von 4 Turtles nicht mehr da sind, ich glaube, das kommt hier nicht gut an.
Ja, so Sterben und Charaktere, die nicht mehr da sind, ist auch was hier immer sehr reinhaut. Das findet er
auch, ja, gar nicht das cool. Auch, aber das ist ja auch so ein bisschen so eine Identifikationsfrage. Ne? Also die 4 Turtles sind ja sehr unterschiedlich, sodass eigentlich man sich immer mit einem so ein bisschen identifizieren kann. Und das fällt auch so ein bisschen weg,
ja,
durch dieses wegfallende Turtles. Da glaube ich, das läuft hier nicht so ultra gut. Aber die Story ist halt insgesamt trotzdem super. Man braucht vielleicht den ein oder anderen Turtles-Band, den man vorher mal gelesen hat, damit man wirklich so all die Feinheiten mitkriegt.
Das ist auf jeden Fall. Also ich glaube, das macht auch so Spaß. Ich habe neulich mal was für den Comic Talk vorbereitet, wo mir beim Schreiben eigentlich auch erst aufgefallen ist, wie viele Parallelen es zur Klapperschlange mit Kurt Russell hat. Und das glaube ich auch nicht unabsichtlich mit diesem Eindringen in die Basis und so weiter. Also das macht schon auch als losgelöste Action-Story, wenn man weiß, es gibt hier diese Turtles und das sind 4 Brüder, kann man das, glaube ich, echt schon lesen und Spaß damit haben. Was Kinder angeht, um den Bogen nochmal zurückzuschlagen, ist jedes Kind unterschiedlich und finde ich, wissen Eltern immer am besten, idealerweise die gute Eltern, was ihre Kids vertragen. Ich finde das Ausmaß an Brutalität überwiegend im Rahmen, wenn es entsprechend moderiert ist. Ich glaube, es ist eher so diese Düsternis, diese Trostlosigkeit, die diesem dystopischen Szenario innewohnt, die nicht so kinderfreundlich ist. Weil so ultra ruppig mit fliegenden Köpfen oder so ist es nicht.
Es hat da so 2-3 Szenen mit aufgespießten Schädeln. Stimmt. Zur Abschreckung. Da muss man vielleicht dann nochmal die Hand drauflegen beim Umblättern.
Ja.
Aber das ist sehr rar gesät.
Aber also summa summarum sind wir keine Pädagogen, sondern sind halt Eltern, die immer geil finden, wenn sie mit ihren Kids Turtles und eigene nostalgische Erfahrungen teilen können. Und wie ihr das macht, guckt ihr jetzt und am besten immer vorher einmal lesen. Dann, ihr kennt eure Kinder, dann kennt ihr das Buch und dann habt ihr eine ganz gute Übersicht, ob das gut zusammen funktioniert.
Einmal so ein bisschen diagonal. Also der Comic richtet sich jetzt nicht in erster Linie an Kinder. Ne? Das muss man schon so sagen.
Ja, also ich 12 plus ist wahrscheinlich eine Maß. Genau. Also es fließt gesagt, Blut und es wird gekämpft.
Ja, so eine 12er Freigabe hätte ich vielleicht ungefähr jetzt, also für mich selber grob angedacht.
Ja.
Wie der Mathe schon sagt, müsst ihr ein bisschen selber gucken. Aber.
Genau. Ja, und gibt's was unseren Workflow angeht, haben wir jetzt ein bisschen erzählt. Wir haben ein bisschen Einblick in die Story gegeben. Und dass es tatsächlich auch noch weitergeht. Auch das ist ziemlich aufregend. Was ich sagen kann, ist, dass ich im Nachhinein jetzt beim intensiven Lesen das Buch wirklich richtig, richtig lieb gewonnen habe. Ist richtig super, finde ich. Ich habe es jetzt auch danach nochmal gelesen, also die korrigierte Fassung dann tatsächlich auf Deutsch und habe mich einfach gefreut wie ein Schneekönig und finde es immer noch so ein bisschen surreal, dass das mein Schrägstrich unser Text ist. Und ich glaube, der größte Ritterschlag oder das größte Erfolgssiegel, das man da haben kann, ist, ich kann es lesen und stolper nicht über mich, sondern ich komme in den Text, in die Story rein und ich schaffe es, mich selber damit da rein zu begeben, obwohl ich den Bums geschrieben habe und dann häufig Stolpersteine hätte, weil ich Erinnerungen daran habe, wie ich irgendwie das selber geschrieben oder gelesen oder abstrahiert habe. Das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
Ja, ich glaube auch. Ich meine, das wird bestimmt was sein, wo man dann auch wieder in 5 Jahren mal drüber liest und sagt, ach, das hätte ich aber eigentlich lieber anders geschrieben. Naja, so schlimm ist es jetzt nicht. Einfach, weil man ja so ein bisschen persönliche Entwicklung auch hat und dann ja auch mehr Sachen übersetzt, wenn wir jetzt die nächsten 30 Bände der normalen Kontinuität weiter übersetzen, dann sind wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser drin. Und dann wird einem immer sowas auffallen, wo man sagt, das hätte ich vielleicht doch anders gemacht.
Genau, also
da kommt man, glaube ich, nicht drum herum.
Das habe ich auch gemerkt, wir sind lockerer geworden. Und also ich habe im Grunde setze ich mich hin, mach das Comic auf, mach's daneben und schreib's erstmal runter. Und da hat sich jetzt im Laufe der wirklich vielen Seiten, die wir schon gemacht haben, ein anderes Selbstbewusstsein entwickelt, was Umformulierungen angeht. Und das ist total wichtig, dass man nicht Wort für Wort übersetzt, damit die Sachen sich eben flüssiger und echter wie Deutsch anfühlen oder auch wie die deutsche Übersetzung von einem Turtles-Film oder einer Serie, damit da dieser Flow drin ist. Ja, und ich habe auch den Eindruck, ich bin sehr zufrieden mit unserem Ergebnis, ich habe aber auch den Eindruck, dass wir bei der ersten Collection nochmal eine Ecke besser geworden sind. Und das ist ja gut, wäre traurig, wenn nicht, wenn das Niveau da jetzt verbleiben würde nach unserem Debüt. Nach unserem ersten Auftritt.
Da sehe ich auch Steigerungen und da ist auch noch Steigerung möglich. Also. Ja.
Steigerung ist auch möglich, was die Länge einer eventuellen nächsten Ninja-Pizza-Folge angeht. Lasst uns sehr gerne wissen, wie dieser kleine Exkurs euch gefallen hat, ob ihr sowas nochmal haben möchtet. Und das nächste Buch, was wir dann behandeln würden, wir haben vor, alle 3 Monate immer zu einem neuen Turtles-Buch, das erscheint, so eine kleine Werkschau dazu zu machen. Und das nächste Buch ist ja einfach mal 3-mal so lang, hat dadurch sehr viel mehr Handlung und hat auch ganz neue Charaktere, die wir dann auch noch mal besprechen werden und die ich auch besonders aufregend finde an der neuen Reihe. Mir hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch.
Und hast du noch was du unbedingt loswerden wolltest, falls jetzt 500 Leute schreiben, lass die Scheiße sein, damit du es vorher nochmal in den Äther geblökt hast?
Nee, eigentlich nicht. Nee, ist eigentlich alles gesagt. Unser Workflow ist beschrieben. Was so kommt, ist beschrieben. Dass wir uns wieder melden. Also mindestens eine Ninja-Pizza-Folge machen wir ja noch.
Ach, war nur Fishing for Compliment. Ich mach das auch, wenn es nur zwei Leute hören, weil wir Bock drauf haben. Das ist ja hier keine Firma. Genau.
Ich kann euch noch mal das fantastische Brettspiel Ninja Pizza tatsächlich empfehlen. Das ist im Steve Jackson Verlag erschienen. Da muss man als Ninja Pizza irgendwo hinliefern. Nee, Ninja Burger heißt gar nicht Ninja Pizza, sondern Ninja
Burger. Burger, ganz genau.
Man liefert Burger an sehr entlegene Orte, so Alcatraz und so. Man muss dann mal versuchen, nicht gesehen zu werden, weil das Schande über das Franchise bringt. Das ist ein sehr schönes Spiel.
Wir hoffen, wir haben keine Schande über das Franchise gebracht, sondern haben es in Würde im Sinne des Hamato-Clans auf Deutsch konvertiert und übersetzt und sind gespannt auf euer Feedback und wünschen euch ganz viel Spaß mit Mutant Mayhem, natürlich genau. Mit dem Last Ronin und hören uns in 3 Monaten wieder.
Jawohl, bis dann.
Ahoi.